Ja, der Rektor hat uns ja heute Morgen eine Gabe gemacht. Die Gabe lautete vorlesungsfrei. Ich möchte jetzt mit einer Gegengabe antworten, einen Vortrag, und freue mich, dass es doch Kollegen und Kolleginnen gibt, die sozusagen die Wissenschaftlichkeit und das, was an der Hochschule wichtig ist, zu schätzen wissen und gekommen sind. Was die bessere Gabe ist, entscheiden Sie am Ende. Im Jahr 1617 veröffentlichte die Witwe Cervantes posthum eine umfangreiche Schrift ihres Mannes, an der er seit 1600 gearbeitet hatte. Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, oder die Mühen und Leiden von Persiles und Sigismunda. Die Cervantes-Forschung seit dem 18. Jahrhundert hatte mit diesem Text große Schwierigkeiten, den der spanische Philosoph und Kritiker Pelayo Menéndez als Produkt von debiler Senilität bezeichnete. Die katholische Cervantes-Forschung versuchte ihn zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch als eine Rückkehr des erasmischen Cervantes zum Katholizismus zu deuten, bevor sie ihn 1998 als reinen Nonsens-Text bezeichnete. Die Schwierigkeit mit diesem Text liegt unter anderem darin, dass hier eine seltsame Figur auftaucht, Ortel Banedre, der die Welt durchquert, um Länder zu sehen, und der ununterbrochen etwas mit der Erde zu tun hat. Er fällt auf die Erde, er sitzt auf der Erde, er erzählt auf der Erde, er erzählt von der Erde. Es gab zahlreiche Deutungsversuche für diesen komischen Kerl, aber erst Michael Nährlich hat jüngst in seiner umfangreichen Untersuchung des Werkes eine plausible Erklärung gefunden. Bei Ortel Banedre handelt es sich um die typische spanische BV-Verwechslung. Dann wird Banedre Fanedre, und dies kann als Anagramm für Ortel van Erde bzw. Ortelius Terrarum gelesen werden. Damit handelt es sich um eine Würdigung des großen Kartografen und seines Werkes, der ebenso mit der Zensur zu kämpfen hatte und sie passieren musste, wie das Werk von Cervantes. Denn die Persiles, so die Deutung von Nährlich, sind das Testament Cervantes und eine Abrechnung mit der Politik der spanischen Könige Philipp II. Und seines Sohnes, eine Kritik an der Inquisition und ein Aufruf zu religiöser Toleranz. Cervantes kannte also das Werk von Ortelius und offensichtlich auch seinen konfessionellen Hintergrund. Die Figur seines Werkes jedenfalls lebt in der Form, die Ortelius seinem Leser als Leseanleitung für den Atlas in der Einleitung mitgab. Eine Reise oder Pilgerfahrt um die Erde, die die einzelnen Länder in der gegebenen Reihenfolge besuchte und zu deren vertieften Kennenlernen es weiterer Informationen bedurfte. Diese erhielt der Leser nur bedingt durch die Karte selbst, sondern in der Regel durch ergänzende Materialien, die sich an den Rändern oder auf der Rückseite von Karten finden. Randerscheinungen habe ich mein Thema genannt und dabei vor allem Karten wie die von der Familie Blau aus dem 17. Jahrhundert vor Augen gehabt. Das ist eine der berühmtesten Karten, die Sie sicherlich auch alle kennen. Viele ihrer Atlaskarten produzierte die Familie Blau auch als großformatige Wandkarten, bei denen die Abbildungen zusätzlich durch einen breiten Text gerahmt wurden. Das ist eine dieser Wandkarten und das Bild ist einfach schlecht, weil die Karte riesig groß ist und dann die Reproduktion einfach schlecht wird. Das ist sozusagen eine Europakarte und Sie sehen hier an den Rändern die Erläuterungen zu der Karte mit eben Tierzeichnungen und weiteren Erklärungen. Und das ist eine Brasilienkarte, hier auch verkleinert in sehr, sehr großem Format von Markgraf Vermessen. Eine Brasilienkarte, die auch in den Blauatlanten zu finden ist. Und auch hier haben wir umfangreiche Schriftbänder, die quasi die Karte rahmen. Diese Form ausgedehnter Kartenrahmung tauchte am Ausgang des 16. Jahrhunderts in der niederländischen Kartografie auf, fand rasche Verbreitung und verschwand am Ende des Jahrhunderts weitgehend aus der Kartografie. Erst im 19. Jahrhundert findet sich bei Berghaus diese Gestaltungsform wieder, über Parallelen ließe sich nachdenken. Günter Schilder hat diesem Phänomen des 17. Jahrhunderts einen eigenen Band seiner verdienstvollen Monumenta Cartographica Neerlandica gewidmet und dabei die verschiedenen Formen der Randgestaltung, ihre Veränderungen und vor allem die Übernahmen aus Kostümbüchern, zeitgenössischen Reiseberichten und anderen Quellen zusammengefasst und an Einzelbeispielen erläutert. Einige Fragen behandelt er jedoch nur kursorisch oder sie werden, und das liegt in der Natur der verschiedenen Disziplinen, nicht gestellt. Das betrifft unter anderem die Frage nach der Funktion dieser Randgestaltung. Nach Schilder waren es im Wesentlichen zwei Funktionen, die sie zu erfüllen hatten. Bei den Wandkarten sei es erstens um eine Vergrößerung der Fläche gegangen. Denn diese Karten schmückten die Wände in offiziellen Büros und den Häusern wohlhabender Kaufleute und politischer Repräsentanten. Der Einfluss der Tapisserie ist bei Karten als Wanddekoration offensichtlich und über ihre tatsächliche Verwendung wissen wir einerseits durch materielle Überlieferung, die es in Einzelfällen noch gibt, und aus zeitgenössischen Quellen. Der britische Staatssekretär Samuel Pepys machte sich in London wiederholt auf den Weg zum Papierwarenhändler, um nach, ich zitiere, Drucken und Landkarten für mein Haus zu schauen. Selbst das Zimmer des Burschen wurde mit Landkarten tapeziert. Ob der davon begeistert war, wissen wir nicht. Zweitens sei es nach Schilder um Informationen gegangen, die diese Ränder über die eigentliche Karte hinaus vermittelten. Meines Erachtens, und hier schließt sich meine These an, ist das der zentrale Punkt. Denn eine Vergrößerung der Karten hätte durch Schmuckränder ebenso erzielt werden können. Dafür bedurfte es nicht umfangreicher Texte und Bilder, wie sie die Wandkarten zeigen und die schließlich eigens dafür gesetzt werden mussten. Es ist vielmehr so, dass Karte und Text eine Einheit darstellen und das zeigt sich bei einem Blick in die Atlanten aus dem Hause Blau. Zu jeder Karte gehören umfangreiche Texte, die sich meist über mehrere Seiten erstrecken und die die auf der Karte sichtbaren Dinge erläutern und ihnen damit Bedeutung zuschreiben. Darüber hinaus finden sich umfangreiche Darstellungen zum politischen System, den Menschen, ihrer Kultur, etwa in Gestalt von Sitten und Gebräuchen, der Wirtschaft, der Religion und der Geschichte. Auf diese Informationen wollte und konnte der Kartograf bei der Wandkarte offensichtlich nicht verzichten. Ein deutlicher Verweis auf Einheit von Text und Karte. Die Zusammenstellung dieser Textkarte-Einheiten in einem Atlas sind Enzyklopädien des 16. und 17. Jahrhunderts in dem von Ulrich Johannes Schneider definierten Sinne, dass sie Wissensgebiete ordnen, Wissen speichern und dem Leser durch Ordnungsprinzipien einen Zugriff ermöglichen. Dabei durchliefen die Atlanten, nimmt man einmal den Ortelius-Atlas von 1570 als Prototypen, bis zum Atlas Major von Jean Blau, der zwischen 1648 und 1666 erschien, im Hinblick auf die Einheit von Text und Karte sowohl quantitative als auch qualitative Veränderungen. Letztlich, so meine These, sind Atlanten die papierne Form des Kuriositätenkabinetts und als Museum eine Vorstufe der Enzyklopädien des 17. und 18. Jahrhunderts. Bevor ich Ihnen kursorisch diese Entwicklung von Ortelius zu Blau zeigen will, um den enzyklopädischen Charakter der Atlanten zu unterstreichen, noch eine Bemerkung zum Forschungsstand. Auf die Betonung der Einheit von Text und Bild lege ich deshalb besonderen Wert, weil in zahlreichen Untersuchungen der Atlanten meist der Text vernachlässigt wird. Nicht selten werden selbst die Wandkarten ohne die Randtexte reproduziert und in der Zusammenstellung von Karten aus dem Atlas Major, wie sie Peter van der Krogt im Jahr 2005 herausgegeben hat, werden die Texte zwar erwähnt, aber jeweils nur maximal 3 Zeilen wiedergegeben und damit einmal mehr das Werk auf die sicherlich prachtvollen Karten reduziert. Die Marginalisierung der Texte, Randerscheinungen also, entsprach keineswegs dem Selbstverständnis und den Intentionen der Kartografen, die wie Blau ihre Leser nicht nur aufforderten, Karten einzusenden, sondern ebenfalls – Beobachtungen und Beschreibungen, um damit, und ich zitiere ihn hier, ihren eigenen Beitrag zur Vervollkommnung der Geographie und der Karten zu leisten. Dass er die Geographie an erster Stelle nennt, verweist auf die Bedeutung der Texte, erinnert aber zugleich daran, dass die Bedeutung der Geographie in Verbindung mit der Historie im 16. und 17. Jahrhundert zunahm und sich der Kartograf als Wissenschaftler verstand, dessen Medium Karten wie Texte waren. Sieht man einmal vom Kartografen ab, so scheint mir das Text-Bild-Verhältnis auch im Hinblick auf das Lesen der Atlanten Aufschlüsse zu geben. Denn die Karte bedarf zumindest in den frühen Atlanten der Erläuterung, um sie zu verstehen und zu erinnern. Dies weist meines Erachtens noch eine große Nähe zu mittelalterlichen Memotechniken auf, zumal die Leseanleitung und Anordnung der Atlanten in eine ähnliche Richtung zeigen. Der Text verselbstständigt sich in der Folgezeit zunehmend, er gewinnt eine eigene Qualität, so wie die Bilder oder Karten dieser Form der Erläuterung vermeintlich nicht mehr bedürfen, schließlich zu objektiven Spiegeln werden und für sich selbst sprechen. Ich komme damit zum ersten Punkt, das Theatrum Orbis Terrarum. Allgemein gilt das Theatrum Orbis Terrarum von Abraham Ortelius als der erste Atlas. Verschiedene Gründe werden dafür angeführt, die vom Druck über den inneren Zusammenhang bis zum einheitlichen Kartenformat reichen. Ortelius hat, anders formuliert, Karten unterschiedlicher Herkunft in eine Ordnung und einen Zusammenhang gebracht, die dem Leser den Zugriff und die Informationsbeschaffung erheblich erleichterte. Zu jeder Karte gehörte bei ihm ein einseitiger Text, der auf der Rückseite gedruckt wurde. Das ist die Passage zu Germania Deutschland. Die Texte unterscheiden sich im Umfang. Germania liegt mit 20 Zeilen im mittleren Bereich und lassen eine gewisse Systematik im Aufbau erkennen. Meist beginnt Ortelius mit einigen geografischen Aspekten, die das Kartenbild erläutern. Es finden sich aber ebenso begriffsgeschichtliche, etwa bei Europa, oder historische Einstiege. Dann folgen Angaben zur Wirtschaft, zur Bevölkerung, Kultur, einzelnen Städten, Herrschern, Kirchen und Klöstern, entsprechend den ihm vorliegenden Informationen. Immer. Und da ist Ortelius wesentlich genauer als seine Nachfolger, nennt er seine Quellen für diese Informationen. Zu ihnen zählt die Naturgeschichte von Plinius, ebenso wie Tacitus und seine Zeitgenossen Mercator und Erasmus von Rotterdam. Obgleich er diese Quellen sorgfältig nach antiken und neuen Schriften trennt, das sehen Sie hier, und sogar arabische hinzuzieht, lässt sich in den Texten keine Hierarchisierung im Sinne antik vor neu oder umgekehrt erkennen. Es sind vielmehr die inhaltlichen Aspekte, die die Anordnung bestimmen. Die Bibel stellt eine Quelle von mehreren dar, der keineswegs ein Vorrang zukommt. Lücken und Widersprüche in den Quellen benennt Ortelius gelegentlich, ebenso wie er naturwissenschaftliche Fragen auf der Basis der Schriften und empirischer Erkenntnisse diskutiert. Ein besonders schönes Beispiel sind in dieser Hinsicht die ausführlichen Erläuterungen über mögliche Gründe der kohlschwarzen Farbe der Afrikaner. Sonne und Hitze können es seiner Einschätzung nach nicht sein. Denn dann müssten auch die Menschen an der Magellanstraße sich durch eine dunkle Hautfarbe auszeichnen. Aber, so stellt er fest, dort sollen schöne weiße Leute wohnen. Er kann die Frage auf der Basis seines Materials und Wissens nicht klären und überlässt es den Naturforschern, dieses Problem zu erkunden. Eines fällt aber an den Erläuterungen von Ortelius auf. Bestimmte Themen der Gegenwart nehmen breiten Raum ein, während andere so gut wie gar nicht vorkommen. Wirtschaftliche Aspekte wie Landwirtschaft und Ackerbau, Mineralien und Bergbau, gewerbliche Produktion etwa von Stoffen und der Handel werden akkurat verzeichnet, teilweise in den Texten und teilweise sogar in die Kartenvorlage eingefügt. Sieht man einmal davon ab, dass seine Kenntnisse über Europa deutlich umfangreicher waren, so zieht sich diese wirtschaftliche Priorität durch alle Kontinente. Und ich habe Ihnen ausgesucht, das ist die Karte Asiens aus dem Atlas von Ortelius hier. Und Sie sehen jetzt einen Ausschnitt aus dieser Karte. Und das Interessante sind sozusagen die Einfügungen hier in dieser Karte. Hier an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass hier der Rhabarber wächst, der Rhabarber herkommt. Damit bekommt dieser Ort Bedeutung. Der hätte sonst keine Bedeutung für die Menschen in Europa. Gleiches kann man etwa an dieser Passage sagen, wo festgestellt wird, dass hier das sagenhafte, wunderbare chinesische Porzellan produziert wird. Auch das muss sozusagen dem europäischen Leser hier erklärt werden und dem Ort Bedeutung zugeschrieben werden. Große Aufmerksamkeit widmet er auch den Sprachen und der Geschichte, zu der er schließlich auch einen eigenen Atlas produzierte. Demgegenüber finden die aktuellen politischen Probleme seiner Zeit, von der Bedrohung durch die Osmanen, der Bürgerkrieg in den Niederlanden und die konfessionellen Auseinandersetzungen, kaum Eingang in die Texte und Karten. Lediglich in der Beschreibung Münsters erwähnt er den großen Schaden, den die Stadt durch die Wiedertäufer erlitten habe. Und auch hier Münster und Osnabrück, die Karte. Und hier die Erläuterung dazu, es gibt dann die Karte Münster-Osnabrück ist geteilt, die Seite, eine Hälfte Frankenland, eine Seite Bistum Münster und der Schaden durch die Wiedertäufer wird hier unten in der letzten Zeile erwähnt. Das ist einer der ganz wenigen Hinweise auf die aktuelle politische Situation. Das auffällige Schweigen hängt möglicherweise mit den persönlichen Erfahrungen von Ortelius zusammen, der zwar Katholik blieb, aber wahrscheinlich den Familisten angehörte, einer überkonfessionellen religiösen Gruppe, die sehr stark den individuellen Glauben betonte. Da Ortelius und seine Familie wohl mehrfach im Fokus der Inquisition standen, ist es möglich, dass er sich in diesen Fragen zurückhielt. Ich betone die Konfessionsfrage hier, weil ihre Rolle bei der Entstehung der Atlanten und den Veränderungen bei der Generation niederländischer Kartografen, die Ortelius folgte, bisher kaum untersucht wurde. Es ist aber auffällig, dass wir im 17. Jahrhundert unter den führenden Kartografen verschiedene Ausprägungen des Protestantismus finden. So gehörte die Familie Blau wie Hugo Grotius den Remonstranten an, die sich vor allem den Verfolgungen durch die Calvinisten in den Niederlanden ausgesetzt sahen. Und bei Jean Blau soll es in späteren Jahren sogar eine Nähe zum Katholizismus gegeben haben, was sich sicherlich auch in den Atlanten und den Karten niedergeschlagen hat, aber bisher kein Gegenstand der Forschung ist. Ich komme damit zum Atlas Major der Familie Blau. Der Atlas Major, der im Gegensatz zum Theatrum zuerst in einer holländischen Ausgabe erschien und die lateinische später folgte, besteht aus 11 Einzelbänden mit insgesamt über 600 Karten. Er ist ein Produkt der kommerziellen Konkurrenz zwischen den Familien Honius und Blau, die bereits seit Beginn des Jahrhunderts bestand. Die Bände sind nach Kontinenten und Staaten geordnet. Europa umfasst die Bände 1 bis 9 und beginnt mit der Darstellung des Nordens. Der 9. Band endet bei Spanien und Portugal und enthält darüber hinaus Afrika. Asien und Amerika werden jeweils in einem eigenen Band vorgestellt. Im Teil zu Amerika findet sich die Brasilienkarte in 4 Einzelkarten. Sie sehen den Kartenschnitt hier in der Mitte, die Zusammensetzung der Karte. Cornelis Köhmann hat in seiner Untersuchung des Atlas und seiner Editionsgeschichte einmal die Textseiten ausgezählt, um die ungeheure Druckleistung des Hauses Blau zu veranschaulichen. Er kam dabei auf 3000 Textseiten für die lateinische Ausgabe und alleine für den Druck, allerdings der Gesamtauflage, auf 330 Arbeitstage bei 9 Druckpressen. Hinzu kamen etwa 1000 Arbeitstage für 8 Setzer und weitere Leistungen wie die Herstellung der Kupferplatten, das Kolorieren und das Binden. Aufgrund meiner bisherigen Durchsicht, und ich stecke hier völlig in den Anfängen, das ist eigentlich ja auch bisher ein Nebenprodukt meiner Arbeiten, lässt sich sagen, dass jede Karte von durchschnittlich 5 bis 6 Seiten Text begleitet wird. Dabei handelt es sich jedoch nicht ausschließlich um Texte. Eingefügt sind Tier- und Pflanzendarstellungen, Wappen, Städte, Personen und etwa alte Münzen, wie sie hier zu sehen sind. Sie sehen das hier. Letztlich finden wir im Text die Randerscheinungen der Wandkarten und weitere Darstellungen mit einem deutlichen Übergewicht des Textes. Um schnell einen Atlas auf den Markt bringen zu können, hatte Blau bei den Karten auf das vorhandene Material seiner bereits publizierten Atlanten zurückgegriffen und nur wenige Karten neu gefertigt. Inwieweit dies auch für die Texte gilt, die neu gesetzt werden mussten, kann ich nur vermuten. Sein Wunsch nach Materialien, den er im Vorwort zum Ausdruck bringt, spricht jedenfalls dafür, dass er weitere Überarbeitungen im Auge hatte. Im Gegensatz zum Theatrum zeichnet sich der Atlas Major und das Vorgängerprojekt der Novus Atlas oder auch Theatrum Orbis Terrarum durch ein weiteres Ordnungsprinzip aus. Blau ordnete in seinem Atlas die Beschreibung der einzelnen Länder nach einem Schema, das er, und das ist bisher mein Eindruck, weitgehend durchhielt. Die entsprechenden Stichworte hießen in der deutschen Ausgabe Herkunft des Namens, Größe und Grenzen, Fruchtbarkeit, Vieh, Obrigkeit und reichten bis hin zu Sitten und Religion. Das entsprechende Lemma findet sich jeweils am Rand, sodass der Text übersichtlich gestaltet und der Leser einen schnellen Zugriff hatte. Das ist eine Seite aus diesem Blauatlas, eine Seite aus dem sozusagen Eintrag Europa. Und Sie sehen hier die Lemmata, die den Text gestalten. Und was hier durchschlägt, ist quasi die Europakarte, die auf der Rückseite dieses Textes eben gedruckt und koloriert wurde. Gab es schon bei Ortelius keine sichtbare Hierarchie zwischen alten und neuen Quellen, so wird sie bei Blau durch die systematische Organisation völlig aufgehoben. Bedingt durch seine Prioritäten scheinen die antiken Quellen sogar zurückzutreten, aber dies bedarf noch einer weiteren Überprüfung. Ganz offensichtlich hat aber bei Blau eine Neuordnung des Wissens entlang von Kategorien stattgefunden, die außerdem mit einer erheblichen Erweiterung des Verständnisses von Geografie verbunden war. Denn bei Blau finden die politischen Systeme, die Kriege mit ihren zahllosen Grenzverschiebungen, die Religion zum Teil umfangreiche Erwähnung, ebenso wie nun lange Herrscher- und Bischofslisten angefügt werden. Dass jede der Beschreibungen mit der Geografie und den Grenzen beginnt, sieht man einmal vom Namen ab, zeigt den Stellenwert der Wissenschaft und die Einheit hier auch wiederum. Ich möchte abschließend noch einmal auf meine These vom enzyklopädischen Charakter der Atlanten zurückkommen. Wenn wir die Einheit von Text und Karte und nicht, wie es bisher immer wieder getan wird, nur die Karte als Enzyklopädie betrachten, dann stellt sich einmal mehr die Frage nach den Unterschieden zu sonstigen Enzyklopädien des 17. Jahrhunderts und ihren Wirkungen auf die großen enzyklopädischen Projekte des 18. Jahrhunderts. Der Unterschied zu zeitgenössischen Werken besteht wohl in der breiteren Fragestellung und dem Materialkorpus. Geografie war ein sehr umfassender Begriff, während die ganz frühen Enzyklopädien Spezialaspekte sammelten und ordneten. Bergwerke, Handel, das sind die Themen hier. Die Breite verbindet die Atlanten letztlich auch mit den enzyklopädischen Großprojekten, die allerdings mit nationalen Unterschieden fast vollständig ohne Abbildungen, insbesondere Karten, erschienen. Gleichwohl scheint mir ein Vergleich der Ländereinträge etwa des Zedlers mit den Atlanten von Ortelius und Blau ein lohnenswertes Projekt. Denn zumindest Ortelius wird sehr häufig als Referenz angegeben, für Blau wäre dies noch im Detail zu prüfen. Fortgeführt wurde aber im Zedler das uns bis heute selbstverständliche Prinzip, dass Länderartikel mit einer Beschreibung von Geografie und Klima beginnen. Häufig lässt sich die geografische Beschreibung unmittelbar mit einer Karte nachverfolgen und weitere Angaben lesen sich wie Rückverweise auf die Atlanten. Und schließlich gibt es noch einen ganz expliziten Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den Atlanten und den Enzyklopädien. In der Einleitung zur bekanntesten, der französischen Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert, erläutert letzterer sehr ausführlich das Ordnungsprinzip des neuen Werkes. Ich zitiere ihn. Man könnte an eine Art Weltkarte denken, auf der die wichtigsten Länder, ihre Lage und ihre Abhängigkeit voneinander sowie die Verbindung zwischen ihnen in Luftlinie verzeichnet sind. Diese Verbindung wird immer wieder durch unzählige Hindernisse unterbrochen, die nur den Bewohnern oder Reisenden des in Frage kommenden Landes bekannt sind und nur auf bestimmten Spezialkarten verzeichnet werden können. Solche Spezialkarten stellen nun die verschiedenen Artikel der Enzyklopädie dar und der Stammbaum oder die Gesamtübersicht wäre dann die Weltkarte. Zitat Ende. Ich komme damit zum Schluss. Die Randerscheinungen der niederländischen Kartografie des ausgehenden 16. und 17. Jahrhunderts sind Bestandteil einer Einheit von Karte und Text. Sie verweisen auf eine Umstrukturierung und Ordnung von Wissensbeständen, die zum Zweck des Ländervergleichs und der Herausstellung spezifischer Merkmale und Kennzeichen, für die sich ein Jahrhundert später der Begriff vom Nationalcharakter durchsetzen sollte. Dass dieser in enger Verbindung mit dem Territorium stand, aus diesem gleichsam gewonnen wurde, zeigt sich bereits an den vorgestellten Atlanten. Da diese Informationen aber nicht allein aus der physischen Karte gewonnen werden konnte, die Karte spricht nicht für sich und die thematische Kartografie steckte noch in den Anfängen, bedurfte sie der erläuternden und das Wissen ordnende Texte. Denn erst sie stellen Bedeutung her. Die Texte als Randerscheinungen zu behandeln oder gar völlig zu vernachlässigen, wird somit dem Selbstverständnis der Kartografen, ihren Intentionen und ihren Wirkungen nicht gerecht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.